Die Prosa aus Rainer Kunzes Buch Die wunderbaren Jahre wurden in den 70er Jahren in der DDR ungezählte Mal mit der Hand abgeschrieben. Sie hingen als Erkennungszeichen an Haustüren. Das Buch bildete die Seele einer ganzen zwischen 1950 und 1960 geborenen Generation in der DDR ab. Aber das Buch ist nicht in den Schubladen der Geschichte verschwunden, zum Glück, sondern lebt weiter. Die lyrische Kraft der Prosatexte, der Gedichte ist zeitlos. Rainer Kunze ist heute bei uns. Wussten Sie das damals, welche Bedeutung Ihr Buch Die wunderbaren Jahre hatte, dass Gedichte daraus als Erkennungszeichen galten?
Nein, das wusste ich nicht. Ich habe es erst jetzt, also nach 1989, nach und nach erfahren.
Und wie ist das? Es muss einem doch eine ganz große Rührung, wenn man das heute hört, dass es so gewesen ist.
Ja, vielleicht ist es gut, dass ich es damals nicht gewusst habe.
Warum?
Ich weiß es nicht, aber das ist eine Dimension, die einen verlegen macht.
Aber heute durchaus auch beglückend ist, oder?
Ja, es ist beglückend.
Sie sind als Arbeiterkind aufgewachsen. Ihr Vater hat im Bergbau, auch Ihr Großvater schon im Bergbau unter Tage gearbeitet. Sie haben im sozialistischen Staat Abitur gemacht, waren dort auch im Internat, haben dort von der Ausbildung für Arbeiterkinder profitiert. Wann haben Sie denn dann erkannt, dass dieser Staat, der Ihnen ja auch diese Möglichkeiten eröffnet hat, ein Unrechtsstaat ist?
Es ist ein Prozess von mindestens 10 Jahren gewesen. Wenn Sie in einer Arbeiterfamilie aufwachsen, in der es keine Bücher gibt, in der Sie sich also auch nicht durch Gespräche erstmal eine gewisse Bildung und eine gewisse Skepsis aneignen können, schon dazu bestimmt waren, der Ausbildungsplatz war schon vereinbart mit einem Schuhmachermeister, dass Sie Schuhmacher werden, also Schuster, wie es damals hieß. Und sie schon auf diesem Schemel herumgerutscht sind als Kind. Und plötzlich kommt also ein Neulehrer. Damals wurden ja 1946, nach dem Kriegsende, wurden dann Lehrer eingestellt, die eigentlich noch gar keine Lehrer waren. Also es waren Notlehrer, aber eben ganz junge und mit einem ganz anderen Ethos. Und wenn die plötzlich ihnen also die Möglichkeit verschaffen, und nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Notwendigkeit beteuern, du musst auf die Oberschule, also damals war es noch Gymnasium und dann hieß es Oberschule. Das ist eine Revolution innerhalb von Generationen. Und dann sind sie dankbar, ich jedenfalls war sehr dankbar. Und dann werden sie im Internat, also auf dieser Oberschule, indoktriniert von einer ganz bestimmten Seite. Und sie, entschuldigen Sie, also ich weiß, dass ich im Domradio spreche, und sie beginnen zu glauben. Also fest überzeugt zu sein davon, dass das, was ihnen gesagt wird, die Wahrheit ist. Und natürlich wollen sie, dass nie wieder ein Auschwitz geschieht und dass es nie wieder Krieg gibt. Und sie haben keine Ahnung, dass die sowjetische Armee, die sie natürlich befreit hat, denn die anderen sind ja eigentlich nur noch dazugekommen, um auch einen Teil von der Welt wieder für sich zu beanspruchen. Die haben sie ja nicht befreit, das war ja nur die Sowjetarmee. Und sie haben keine Ahnung gehabt, dass es 2000 Lager in der Sowjetunion gab, die furchtbar waren. Und sie wussten nichts, was in der Sowjetunion in den 20er, 30er, 40er Jahren geschehen ist. Dann werden sie, wenn sie plötzlich spüren oder erleben, dass das, was geschieht in ihrem Leben, dass das mit den Ansprüchen eigentlich nicht übereinstimmt. Dann werden sie versuchen, sich selbst zu beschwichtigen. Also was jetzt hier geschehen ist, hat doch mit der Idee und mit dem, was wir wollen, nichts zu tun. Und deshalb hat es vieler winziger Haarrisser bedurft in diesem Gefäß sozialistisches System, bis der Krug einmal gesprungen ist.
Später wurde Ihnen der zynische Stasi-Deckname Lyrik gegeben. Wie haben Sie das empfunden, als Sie davon hörten?
Meine Frau und ich, wir kommen von einer ganz strapaziösen Lesereise zurück durch die DDR, durch die Ehe dann damals, also war es noch DDR, ja, in den 90, Anfang 90, über die Tschechoslowakei gefahren, nur Landstraßen, und Mitternacht kommen wir an und da sehe ich an einem, also bei uns in der Nähe des Hauses, einen jungen Mann mit langem blonden Bart, langen blonden Haaren an einem Geländer lehnen und ich sage zu meiner Frau, hoffentlich will der jetzt nicht zu uns. Kaum waren wir in der Garage, klingelt es, steht dieser Mann um Mitternacht vor der Tür und sagt, Herr Kunze, ich habe Ihre Akten gefunden. Ich bin verantwortlich für die Auflösung der Staatssicherheit im Bezirk Gera. Wir haben mit Ihren Gedichten überlebt und meine Meinung ist, die Akten gehören Ihnen. Damals gab es noch keine Gesetze, nichts von all dem. Und so kam ich zu Akten, die ich gar nicht gewollt hatte. Von mir aus, ich hatte gar nicht danach gesucht. Hätte mir jemand gesagt, du hast bestimmt dicke Akten bei der Stadt. Ich hätte auch ja gesagt, aber ich habe nicht dran gedacht. Und plötzlich konnte ich diese Akten lesen. Es war aber nur ein Teil, nämlich die ersten 12 Bände. Weitere 12 Bände lagen in Berlin. Ja, und wenn Sie das dann lesen, werden Sie in der Seele älter. Ich möchte diese Erlebnisse beim Lesen dieser Akten nicht missen. Sie haben mir viel über den Menschen erzählt und ich weiß jetzt auch ganz sicher, wer es nicht war.
Das unendlich deprimierende Gefühl von Menschen, die man für Freunde hielt, von denen man anders gedachte, ja,
also
jetzt
das, etwas... Das war, wie gesagt, also da wird man einfach älter, da weiß man, was in Menschen vorgehen kann, aber auch, was Indoktrination vermag.
Sie sind dann unter massivem Druck, auch Ihnen wurde zum Beispiel ein möglicher Autounfall angedroht, vieles andere. Sie sind dann unter massivem Druck in den Westen ausgereist damals. Und dann wurden Sie gleich wieder politisch attackiert, als Sie in einem Fernsehinterview sagten, von dort, woher wir kommen, kommt kein neuer Anfang für die Menschen.
Für die Menschheit.
Für die Menschheit,
ja.
Für die Menschheit. Dieser Satz wurde Ihnen übel genommen damals.
Ja, dann habe ich also eine Woche nach Übersiedlung gesagt, wir hatten uns streng vorgenommen, allem auszuweichen, was politischer Lärm war. Und das ist uns auch gelungen. Sogar die Bild-Zeitung hat nicht gewusst, wo wir waren, war zwar vor dem Tor, aber sie ist nicht drüber gestiegen. Aber ich wollte wenigstens denen, die wir zurückgelassen haben und die unsere Freunde waren, denen sagen, warum wir weggegangen worden sind. Deshalb habe ich gebeten, ein paar Worte im Fernsehen sagen zu dürfen. Und das war eine Woche später nach unserer Ankunft. Nach diesem Satz zogen sich sehr schnell viele Intellektuelle der Bundesrepublik, die uns in der DDR noch Solidarität bewiesen hatten, zurück. Und es begann auch bald dann eine aktive Feindschaft. Ich habe ein Tabu gebrochen.
Ja, es gab eine gewisse Verklärung der...
Nicht nur eine gewisse, es gab eine ganz schlimme Verklärung von Leuten, die dort nie gelebt hatten.
Hat die Verklärung der DDR heute aufgehört? Nach all dem, was jetzt ans Tageslicht gekommen ist, müssten doch alle, die Sie damals angegriffen haben, ganz kleinlaut geworden sein, oder?
Das weiß ich nicht. Ich habe mit Ihnen nicht wieder gesprochen.
Hat die Verklärung aufgehört?
Nein.
Nein?
Also gut, sie hat ja in einem gewissen Maße selbstverständlich, also jeder vernünftige Mensch muss doch nur also einiges begriffen haben. Aber die Nostalgie, die in der DDR im Augenblick waltet, die waltet auch hier noch im Hinblick auf die 60er, 70er, 80er Jahre, also im Hinblick auf das Denken und das Handeln, das damals hier in einer bestimmten, ich will nicht sagen Schicht, aber in bestimmten intellektuellen Kreisen geherrscht hat.
Sie haben auch immer an die Wiedervereinigung geglaubt oder besser gesagt auf die Wiedervereinigung gehofft und sind auch aus dem Westdeutschen Schriftstellerverband ausgetreten, als man dort den Wiedervereinigungsanspruch aufgegeben hat. Was hat Ihnen die Gewissheit gegeben, dass man diese Hoffnung nicht aufgeben darf?
Die Weltgeschichte. Denken Sie an Polen, wie oft das geteilt worden ist. Wir sind ein Volk. Das hat man damals noch nicht gerufen, aber wir, die aus der DDR gekommen waren, beziehungsweise eben noch in der DDR lebten, wir haben das zutiefst gewusst.
Damit haben Sie bestimmt auch im Schriftstellerverband Unverständnis aber ausgelöst, damals in der Zeit.
Das weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls durfte man nicht so sein oder so denken, wie ich leider nicht anders denken konnte.
Die Geschichte hat Ihnen recht gegeben. Deutschland ist wieder vereinigt, zum Glück. Spielt es heute keine Rolle mehr, ob jemand aus dem Osten oder aus dem Westen kommt? Ist zusammengewachsen, was zusammengehört, dieser große Spruch?
Naja, es müssen erst 1-2 Generationen sterben. Zu diesen Generationen gehören wir. Es müssen 2 Generationen sterben, ehe wir wieder Gesamtdeutsche haben. Und dann werden wir nur noch Gesamtdeutsche haben. Und die jungen Leute heute, also wirklich jung sind heute, ich meine nicht jetzt die mittlere Generation, für die spielt das alles schon überhaupt keine Rolle mehr. Sind Deutsche.
Es ist aber so wichtig, dass es Zeitzeugen wie Sie gibt. Sie gehen auch in viele Schulen und erzählen den Jungen, die das nur noch aus den Geschichtsbüchern oder aus den Erzählungen ihrer Eltern kennen, von dieser Zeit des Kalten Krieges, wie es damals war. Sind die daran interessiert oder schlafen die da im Unterricht ein?
Na also, das wollen wir ja nun nicht hoffen, dass die einschlafen. Nein, sobald sie spüren, hier spricht jemand und das, was er sagt, ist authentisch. Und sie reden nicht, sondern sie erzählen das, was sie erlebt haben. In dem Augenblick sind viele der Jugendlichen außerordentlich aufmerksam und außerordentlich hellhörig.
Also man spricht immer von den egoistischen Internet- und Medienverdorbenen Schülern, Jugendlichen. Das erleben Sie in den Schulen dann ganz anders.
Naja, vielleicht sind die es wirklich. Aber wenn sie auf Menschen stoßen und auch auf Literatur stoßen, die authentisch ist, dann wirkt das also sehr.
Herr Kunze, wir leben in einem freien, wiedervereinigten Deutschland. Uns geht es vergleichsweise gut. Wissen wir das eigentlich zu schätzen? Manchmal hat man das Gefühl, die Deutschen meckern immer nur rum.
Nein, das sind nicht nur die Deutschen. Das ist auch so eine Rede. Immer die Deutschen. Wissen Sie, also ich komme nun mit so vielen Leuten zusammen aus anderen Ländern. Die gibt's überall.
Also beobachten Sie das nicht, dass wir nicht wertschätzen das, was wir
doch,
haben?
Doch, doch, doch. Aber wir sind nicht allein in der Welt.
Wie beobachten Sie unsere politische Landschaft? Das vielleicht als abschließende Frage. Ist das wirklich eine Demokratie, eine freie Demokratie, wie sie als Idealbild nicht besser sein könnte?
Sie ist so, wie die Menschen sind. Und da gibt es kein Ideal, lebendiges Ideal. Sie ist nicht besser, als wir sind. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht bestimmte schlechte Seiten des Menschen vordergründig werden.
Vielen Dank, Rainer Kunze. Und zum Abschluss möchte ich Ihnen 2 Bücher von ihm ganz besonders empfehlen. Natürlich die wunderbaren Jahre, das lohnt sich immer, dieses Buch noch einmal zu lesen. Aber auch Lindennacht, ein Gedichtband aus dem Jahr 2007, erschienen im S. Fischer Verlag. Das Buch kostet 17,90 €. Und dann die Gedichte für Kinder mit Bildern von Horst Sauerbruch. Was macht die Biene auf dem Meer, so heißt das Buch. Erschienen bei Fischer Schatzinsel, kostet 14,95 €. Vielen Dank, Herr Kunze, dass Sie heute bei uns waren.
Ich danke Ihnen.